Wir sind ja mittendrin in der Bergpredigt und wir lesen heute Matthäus 5, Vers 7. Weitere Glückseligpreisung. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Es ist eigentlich interessant, wir haben ja gesehen, dass das Glückselig eigentlich heißt, zu beneiden ist jemand, der barmherzig ist, denn er wird wiederum Barmherzigkeit bekommen. Jetzt ist natürlich so, jetzt kommen wir zu dieser alten Regel der Schriftauslegung. Wenn ich über eine Bibelstelle etwas sagen will, muss ich alle Stellen lesen. Das heißt, ich möchte mal versuchen zu erklären, wo hier die Problematik liegt. Es gibt von Natur aus Menschen, die sind unsensibel. Und da gibt es Menschen, die sind nicht nur unsensibel, sind oft auch von Natur aus eher hart, manchmal auch durch ihr Verhalten dann dreist. Das sind oft die Leute, die sind dann auch nicht barmherzig. Aber dann gibt es eine zweite Gruppe, die hat schwerer. Das sage ich jetzt, weil ich auch dazugehöre. Das sind Leute, die übersensibel sind oder sensibel sind und eher vorsichtig sind und schnell ein schlechtes Gewissen bekommen. Und bei denen ist es eher so, die übertreiben das dann. Die sind dann barmherzig, wo sie gar nicht barmherzig sein sollten. Die haben dann immer den Wunsch, dass ja nichts passiert und dass alles lieb und alles recht ist. Und das ist halt so, das ist ein schlechter Charakter. Oder was, ein schlechter Charakter? Die Brüder haben immer gesagt, jammere nicht über deinen Charakter, der ist nicht schlecht, sondern wenn du auch die Kämpfe mehr hast wie ein anderer, aber im Endeffekt kannst du Dinge tun, wo ein anderer dann wieder nicht tun kann. Der Charakter ist dann so, dass er immer lieb, immer lieb, immer lieb ist. Wenn man Grenze überschreitet, dann explodiert er. Das ist halt der Charakter. Der andere Charakter ist eher ruhig, sachlich, direkt und ich sag mal so, hat auch kein Verständnis. Und in dem Spannungsfeld, das ist auch das Prediger 7, 16 bis 18, wo die Schrift ja sagt, sei nicht allzu gerecht, sei nicht allzu gottlos, in dem Spannungsfeld, schau unser Bibelvers anzusehen. Wisst ihr, wenn ich jetzt die Bibelstelle, zum Beispiel eine bestimmte Gruppe von Gläubigen vorlese, die eher unempfindlich sind, die eher, ich sag mal so, eigentlich auch kein Verständnis haben für Ergriffe, für Kämpfe, für geistliche Dinge, die eher auch ein ruhiges Leben haben, aber auch geistlich nicht viel tun können, weil sie halt abgeschottet sind, dann sagen sie, oh ja, wo ist hier das Problem? Wenn du das wieder einmal sensibler gibst, dann fängt der Herr schon ein schlechtes Gewissen zu kriegen, allein wenn er die Bibelstelle liest. Dann fängt er an zu sagen, ja, bin ich jetzt überall barmherzig gewesen? Und wo bin ich unbarmherzig gewesen? Wisst ihr? Und der Teufel, der das natürlich weiß, auch die Charaktere, der schießt seine Pfeile rein. Gell? Und dann fängt der Mensch an, ich sag's einmal vorsichtig, zu flattern. Und von daher ist die Stelle gefährlich. Darum müssen wir sie genau untersuchen. Und zwar, die Frage ist ja ganz andere. Wir werden das gleich sehen, wenn wir das griechische Wort Barmherzigkeit untersuchen. Die Frage ist, zu wem soll ich barmherzig sein? Das steht hier nämlich nicht. Wisst ihr, das steht hier nicht. Jetzt muss ich alle anderen Bibelstellen untersuchen, zu wem ich barmherzig sein soll. Wenn ich das nämlich jetzt so auffasse, ich soll generell barmherzig sein, dann bin ich mit jedem barmherzig, der jammert. Dann bin ich mit jedem barmherzig, wo ich den Eindruck habe, es geht ihm schlechter wie mir. Da bin ich mit jedem barmherzig und irgendwo arbeite ich dann gegen den Herrn. Das ist einfach Fakt. Und von daher ist es ganz gefährlich. Wisst ihr zum Beispiel im 2. Timotheus 2, 24, 25, das ist ja die berühmte Bibelstelle, was tust du mit Leuten, die Widerstand leisten, ihre Gemeinde, die dagegen arbeitet? Da sagt die Bibel, du musst sie ertragen, musst sie ermahnen und musst praktisch beten, dass Gott ihnen Buße gibt aus diesem Fallstrick heraus. Aber wie wir sagen, ich soll barmherzig mit ihnen sein. Das ist das Problem. Wo soll ich barmherzig sein? Und wann soll ich barmherzig sein? Wie soll ich barmherzig sein? Wisst ihr, Apostelgeschichte 16, das ist die Geschichte, wo der Paulus aus dem Gefängnis in Philippi entlassen wird. Und im Römischen Reich war es ja ganz schön hart bezüglich Obrigkeit. Und jetzt kommen die Leute und entlassen ihn. Die haben ihn ausgepeitscht, die haben ihn in den Stock gesetzt und er war ein Römer. Für das gab es ganz schön heftige Strafen. Und jetzt kommen die und sagen, oh, zu Deutsch war, ist okay, komm, geh schnell. Jetzt geht der Paulus hin und sagt, nein, Jetzt können wir sagen, jetzt sei barmherzig, du weißt doch, wie hart die Obrigkeit zu den Römern ist. Jetzt sei doch mit denen barmherzig und tu ihnen den Gefallen und geh einfach und sag nichts. Nein, macht er nicht. Sondern er sagt, ihr müsst mich formell entlassen. Wisst ihr, jetzt ist die Frage, warum ist er jetzt hier hart? An anderer Stelle lässt er sich auspeitschen, an anderer Stelle lässt er sich steinigen, wehrt sich nicht. Das ist wieder die alte Frage, wo bin ich hart, wo bin ich weich, wo bin ich barmherzig, wo bin ich nicht barmherzig? Wisst ihr, von daher haben wir ein ganz schön gefährliches Thema. Jetzt müssen wir es biblisch genau untersuchen. Also barmherzig sein oder die, wo barmherzig sind, das Wort heißt Eleo. Das ist der Wort, das heißt, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Bemitleiden, Mitleid haben, sich erbarmen, auch bedauern, beklagen. Im Passiv heißt es Mitleid finden, das Mitleid erregende. Das heißt, der Hauptgedanke ist hier, dass ein Mensch eine Situation hat, die beim Normaldenkenden, ich sage ausdrücklich Normaldenkenden, Mitleid erregt. Jetzt kommen wir zum Problem. Bei dem, der gefühlskalt ist, der wird, obwohl es Mitleid bedürftig ist, eventuell kein Mitleid empfinden und nicht helfen. Der andere, der sensibel ist, wird übertrieben reagieren. Wisst ihr, und das ist das Problem. Was ist geistlich in der Sache? Was ist hier wahre Frömmigkeit? Das ist halt die Frage. Die Barmherzigkeit, das ist Eleemosyne, das ist jetzt interessant, das ist das Wort, das in unserer Bibel oft mit Almosen übersetzt wird. Das heißt, dass man einfach jemand hilft. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Jetzt kommt jemand zu dir, das hatte ich schon, auf der Bank, nur ein Beispiel, dass ihr mal praktisch seht, wie das geht. Ich bin ja eher ein Typ, der versucht zu helfen. Außer bei mir wird eine Grenze überschritten, dann reagiere ich auch knallhart. Aber solange ich nicht unter völligem Stress bin, reagiere ich weich. Kommt der Kunde zu mir und sagt, er braucht von mir Geld, weil das und das und das sonst passiert rechtlich. So schlau war ich, dass ich weiß, dass die Leute lügen. Da habe ich gesagt, ja, also gut, er soll mir einen Bescheid bringen, dass das so ist. Da ging es um eine Gerichtsverhandlung und dann hat er mir tatsächlich einen richterlichen Beschluss gebracht und habe ich ihm das Geld gegeben. Das zweite Mal kam er noch ein paar Wochen wieder. Ja, jetzt braucht er wieder Geld. Hat mir wieder eine Geschichte erzählt und ich sage, Beschluss. Und dann ist er schimpfend davongegangen. Er hat nämlich keinen. Er hat mich angelogen. Wisst ihr, da ist halt jetzt die Frage. Einmal war Barmherzigkeit und Mitleid richtig, das zweite Mal war es falsch. Von daher ist das was ganz Kitzliges, auch in der Praxis. Wisst ihr, das ist nicht einfach. Zu mir kommt jemand in Seelsorge. 10-mal. Erzählt mir 10-mal das Gleiche. 10-mal sage ich das Gleiche. 10-mal helfe ich. Dann kommt das 11. Mal. Ich merke sofort, es geht wieder in die gleiche Richtung. Da war ich bis vor Jahren der Typ, der gesagt hat, dann mache ich es noch 11-mal, 12-mal, 13, 14, 15, 20, 25-mal. Irgendwann habe ich begriffen, dass das falsch ist, auch den Leuten gegenüber. Dann habe ich gesagt, stopp. Ich habe gesagt, erzähl es mir nicht mehr. Da war eine Grenze überschritten. Ich habe gesagt, du sagst mir jetzt 11. Mal das Gleiche und ich sage dir 11-mal auch wieder das Gleiche. Es ist sinnlos. Weil die Leute waren dann beleidigt, sind weggeblieben. Kann ich nicht machen. Ja. Wisst ihr, aber die Frage ist, wo bin ich weich, wo bin ich voll Mitleid, wo bin ich barmherzig und wo nicht? Das ist nämlich gar nicht einfach. Jetzt kommt das Zweite. Wenn es jetzt den neutralen Gläubigen geben würde, den gibt es aber ja nicht. Der neutrale Gläubige, das ist oft der Irrgedanke in unseren Köpfen, dass du einen neutralen Gläubiger hast. Du hast Gläubige, die haben ein Merkmal. Und die Bibel sagt, das Merkmal fürs Gläubigsein ist Offenbarung 7,14. Sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Das heißt, du bist gerettet. Aber die Geretteten, durch die Errettung, durch die Wiedergeburt, verliere ich ja nicht meinen Grundcharakter. Ich bleibe als Charakter sensibel oder unsensibel. Ich bleibe, ich sage mal so, ergreiferisch oder ich bleibe gemütlich. Ich bleibe phlegmatisch oder perfektionistisch. Den habe ich im Hals. Und jetzt kommen wir zu dieser Gefährlichkeit. Wenn ich jetzt eine Bibelstelle auslege nach meinem Charakter, dann baue ich geistliche Bild aufgrund von einer Bibelstelle und sage sogar, das ist biblisch, das völlig falsch ist. Weil das ist nämlich letztendlich die Interpretation meines Charakters. Also ist halt die Frage, meint Gott das auch so? Das ist die Frage. Sieht Gott das gleich wie ich? Wisst ihr, das ist ein Riesenproblem. Und von daher muss man schon sagen, mit wem soll ich jetzt barmherzig sein? Mit wem soll ich Mitleid haben? Bei wem soll ich weich sein? Bei wem bin ich nicht weich? Es gibt eine furchtbare Bibelstelle, die hat mich kuriert von dieser ganzen Problematik. Ich habe sie jetzt auch nicht auf dem Zettel, das ist einfach als Erfahrung. Die steht im Jesaja 5, Vers 20. Und da steht was ganz Einfaches. Wehe dem, der Gutes böse und Böses gut nennt. Und da sagt die Bibel, du darfst hier nicht gutmütig sein und einfach zu bösen Sachen sagen, dass sie gut sind. Aber umdreht ist auch falsch. Und von daher ist das ein kitzeliges Gebiet. Jetzt kommen wir zu einem ganz gefährlichen, das möchte ich jetzt einfach als Erfahrungswert sagen. Ich habe mit meinem Bruder immer Kämpfe gehabt in der Gemeinde. Das ist erst dann weggegangen schon und ist nicht mehr da. Aber etwas ist mir bei dem Bruder aufgefallen. Und da war ich immer misstrauisch. Er musste trotz 20 Jahre auch Meinungsverschiedenheit und war oft waren wir nicht sehr einig. Er musste sich nie entschuldigen. Wisst ihr, das Problem ist ganz einfach. Du musst dich, je nachdem, was du für einen Charakter hast, wenn du dem Charakter in die Falle gehst, musst du dich entschuldigen. Da musst du einem anderen versuchen rüberzubringen, Entschuldigung, es war jetzt nicht böse oder sowas. Und manchmal kann es auch sein, dass du jemand sagst, ich helfe dir nicht, Entschuldigung, ich entschuldige mich bei dir, dass ich dir nicht helfe, aber ich kann dir nicht helfen, aus dem und dem und dem und dem und dem Grund. Das ist brutal. Das ist echt brutal. Wisst ihr, ich habe Dinge schon gehabt, bei mir klingelt es, ich habe es schon mal erzählt, oder das Telefon tut nachts um drei. Ich bin so dumm gewesen früher, dass ich dann Telefonhörer abgenommen habe. Und dann will jemand kommen, er hat Probleme. Ja, was machst du jetzt? Oder jemand setzt mich unter Druck. Ja, was soll ich machen? Bei mir ist schon passiert, Klingeling, steht jemand da und sagt, ich habe jetzt die Wahl, entweder bringe ich mich um oder ich komme zu dir. Ha, was machst du jetzt? Er kündigt dir einen Selbstmord an. Ja, was machst du jetzt? Mir hat einmal ein Kunde am Schalter gesagt, der Bank, ich bringe mich jetzt um. Ja, was mache ich? Ich habe ihn gehen lassen. Dann habe ich Polizei angerufen, habe gesagt, der und der Kind da fährt wahrscheinlich Richtung dorthin, der will sich da wahrscheinlich umbringen. Fertig. Wisst ihr, die Frage ist, wo bin ich weich und wo bin ich? Zu mir kommt der Kunde, steht am Schalter und sagt, seine Frau hat ihn rausgeworfen. Das war faktisch, nicht nur einmal passiert. Er ist die ganze Nacht auf der Straße gesagt, ob ich ihm 1,50 gebe. Vom Bankkonto, das überzogen war, dass er sich einen Wurstwecker kaufen kann. Den habe ich dann aus meinem Geldbeutel zahlt. Aber wenn ich jetzt den Eindruck gehabt hätte, er braucht Geld, dass er Alkohol kaufen kann, der hat er nämlich auch eine Macke gehabt, hätte ich ihm keins gegeben. Und wenn er nur so gefroren hätte, hätte er von mir kein Geld gekriegt. Wisst ihr, jetzt kommen wir wieder zum Problem. Wo soll ich und wo nicht? Und jetzt kommt das Problem als Gläubiger. Du sollst ja letztendlich als Gläubiger so handeln, wie das Evangelium will. Und jetzt sagt die Bibel, wenn du barmherzig bist, wird der Herr dafür sorgen, dass du Barmherzigkeit empfängst. Nicht nur vom Herrn, sondern auch von Menschen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also nicht nur vom Herrn, sondern auch die Menschen werden dir dann gegenüber barmherzig sein. Aber was jetzt hier nicht steht, darum müssen wir alle Bibelstellen lesen, richtig barmherzig sein. Nicht, wie es mein Charakter will. Nicht, wie es meine Vorstellung will, sondern so, wie es Gott will, wie es die Bibel will. Jetzt müssen wir es untersuchen. Was sehr interessant ist, glückselig sind die Barmherzigen. Immer wenn die Bibel so einen Ausspruch benutzt, die Gütigen, die Barmherzigen, die Geretteten, die Verlorenen, meint sie immer, dass das zum Wesen dieses Menschen gehört. Also er hätte jetzt auch sagen können, glückselig, die barmherzig sind, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das sagt er nicht. Die Barmherzigen. Das heißt, das gehört zu ihrem Wesen. Die haben es verstanden. Also das ist eine ganz große Aufgabe im Leben eines Gläubigen. Sie haben es verstanden, wie will Gott Barmherzigkeit. Und sie haben es zu ihrer Natur gemacht, geistlich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich sage es mal ganz ehrlich. Wenn du überrumpelt wirst, wenn du jetzt keine Chance hast zu überlegen, sollst du noch nicht, ja, was machst du? Ich bin auch so ein Typ, ich war lange in Stuttgart. Wenn da ein Bettler saß, für mich war es ein Problem, ihm nichts zu geben. Bis ich einmal mitbekommen habe, dass es Bettler gibt, die fährt man mit dem Mercedes her, sie steigen aus, setzen sich hin und verdienen ihr Geld. Und da kommen Summen zusammen, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wisst ihr, jetzt, was ist richtig? Warum werde ich weich, wenn ich den sehe? Das ist mein Charakter. Steht ihr? Wenn aber dann das umschlägt, dann bin ich der Härteste der Harten. Wisst ihr, das ist das Problem. Also ist es wichtig, dass wir lernen, wie geht man mit dem um. Also Barmherzigkeit ist schon mal zuerst ganz einfach Mitleid. Einfaches Mitleid. Hilfe für Bedürftige, sogar Almosen. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Barmherzigkeit oder Mitleid kann geistliche Dinge, menschliche Dinge oder sachliche Dinge betreffen. Das kann alles betreffen. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. So wie Gott uns hilft, so sollen wir den anderen helfen. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Die Bibel hat nämlich einen Schlüssel, wie man barmherzig sein soll. Und sie zeigt dann auch indirekt, da muss man viel lesen, um das rauszubekommen, wie wir barmherzig sein sollen und zu wem ich barmherzig sein soll. Das ist nämlich ein Riesenproblem. Und jetzt sage ich es mal vorsichtig. Ihr werdet wahrscheinlich nie so perfekt werden, dass ihr hier keine Fehler macht. Wenn man hier Fehler macht, wir sind Menschen, wir sind keine Maschine, wir sind auch keine frommen Roboter. Aber jetzt kommt der ganz wichtige Punkt, 2. Mose 34, 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskinder bis in das dritte und vierte Glied. Wisst ihr, was ist das für eine Stelle? Überlegt einmal. Bei dem Losezieher Silvester, da drucken wir immer bloß der Vers 6 ab. Und der erste Teil von Vers 7. Aber wenn du die ganze Wahrheit willst, musst du den Vers 7 ganz abdrucken. Das hat nämlich zwei Seiten. Einmal sagt die Bibel, Gott ist barmherzig, er ist gnädig, er ist langsam zum Zorn und sei Gnade. Da steht Chesed im Hebräischen, das ist die Bundesgnade. Also die Gnade, das ist jetzt die Gnade aufgrund des Evangeliums im Neuen Bund. Also er hat große Bundesgnade und er ist sehr treu uns gegenüber. Tausenden gewährt er diese Gnade und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt er. Wenn ich komme und bußfertig bin, dann vergibt er. Aber jetzt kommt etwas. Er lässt keineswegs ungestraft. Und die Schuld der Väter sucht er heim an Kindern und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. Durch eine Wiedergeburt wird dieser Fluch ihrer Gemeinde und auch ihrer Familie gelöscht. Aber bei einem Nichtbekehrten, bei einer Familie, wo keine Bekehrungen sind, ist der Fluch da. Ich erzähle euch eine Geschichte. Es passiert nicht weit weg von hier. Ich war frisch aus der Pfingstbewegung raus, habe das Ganze alles durchschaut und war aber noch, ich sag mal so, nicht sehr stabil, nicht sehr gefestigt, lehrmäßig. Plötzlich passiert etwas, man ruft mich seelsorgerlich nach einer Verkündigung ins Nebenzimmer. Da ist eine Frau mit einem Kind. Und das Kind war besessen. Das ist der einzige Fall von echter Besessenheit, den ich bisher in meinen 43 Jahren gläubig sei erlebt habe. Und zwar, das kann man sich nicht vorstellen. Du hast bei dem Kind gesehen, hinter den Augen, dass eine andere Person da war. Ich habe sowas nie mehr gesehen. Und du konntest sagen, das war wie ein Raubtier. Das Kind, das kleine Kind, das war vielleicht 5 oder 6. Das hat dich, vielleicht war es auch 7, 8, also ich bin ein schlechter Schätzer bei sowas, aber das hat mich anguckt, mir ging es kalter Rücken runter. Ich habe zum Herrn geschrien, was soll ich machen? Wisst ihr? Und plötzlich wurde ich ganz ruhig. Und da gibt mir der Herr einen Gedanke. Mir ist plötzlich eingefallen, die Bibel sagt ja, dass das Kind unmündig ist. Wenn ein Kind unmündig ist, dann ist der Mündige, die Eltern sind zuständig. Hier haben wir Fluch, der drittes und viertes Glied. Plötzlich war mir klar, was ich tun muss. Ich drehe mich weg von dem Kind. Wisst ihr, die hat jetzt erwartet, dass ich hingehe und dem Dämon gebiete und versuche, den Dämon auszutreiben und lauter solche Dinge. Aber mir war völlig klar, ich kann machen, was ich will, da wird nichts passieren. Das ist ein ganz einfacher Grund. Das Problem ist nicht das Kind, sondern das Problem ist die Mutter. Dann bin ich zu der Mutter hin und sage zu ihr, und die war bis dahin ganz lieb, fromm, nett, freundlich, kann man sich nicht vorstellen, und sage zu ihnen, liebe Frau, ich habe ein Problem. Sie sehen das Kind, Sie sehen das Problem, das wir haben. Sind Sie bereit, mit dem Kind, sind Sie bereit, dem Herrn Jesus zu dienen? Und in der Sekunde geht ein teuflisches Grinsen über das Gesicht dieser Mutter. Ich habe sowas nie mehr in meinem Leben gesehen. Sie grinst, mit diesem Lächeln ergreift sie die Hand vom Kind und sagt, ich werde es mir überlegen, auf Wiedersehen, und geht mit dem Kind. Versteht ihr? Ich wäre in meiner Barmherzigkeit, die einfach meine Gutmütigkeit, ich hätte gesagt, egal was passiert, jetzt probieren wir zu gebieten. Wäre falsch gewesen, sieh die Bibelstelle. Gott ist gnädig und barmherzig, aber wenn jemand nicht Schuld, Sünde loswerden will, sich nicht bekehrt und sich nicht reinigen lässt, dann kann ich ihm nicht helfen. Das ist ein Riesenproblem. Ich habe mal eine Kollegin geholfen, die hat sich bis heute nicht bekehrt. Die stand zwar in fromme Kreise, bei der ist die Uhr rückwärts gelaufen, okkult. Ich habe ihr dann einfach geistlich geholfen, habe ihr gesagt, was sie tun muss, dass ihr nichts. Die hat das auch gemacht und die Uhr ist wieder normal gelaufen. Aber die hat sich nicht bekehrt. Da ist sogar die Frage, ob das richtig ist, wenn man so jemand nicht sagen muss, du musst dich bekehren. Ist nicht dein Problem, dass die Uhr rückwärts läuft, dass hier Finsternismächte sind. Wenn du nicht bekehrst, dann fährst du in die Hölle, selbst wenn die Uhr vorwärts läuft. Wisst ihr? Ihr versteht, ich habe jetzt bewusst ein paar Praxisbeispiele erzählt, um zu zeigen, wie die Problematik mit Mitleid und Barmherzigkeit eigentlich ist. Ist ungeheuer schwierig. Übrigens, der Bruder, wo bei mir war, wo gesagt hat, entweder bringt er sich um oder besucht mich, der ist inzwischen vollkommen stabil und raus. Wunderschön. Das gibt's auch. Geil. Jetzt kommen wir zu der Lösung. Die Lösung ist so einfach, dass ich eigentlich hätte nur eine Bibelstelle lesen müssen, aber ich möchte es so, dass wir es verstehen. Lukas 6, 36. Das ist hier eine Zentralaussage. Man könnte jetzt 35 davor lesen, weil das ist praktisch eine weitere Aufzählung der Feindesliebe aus der Bergpredigt in Matthäus. Wir kommen da ja dazu. Da sagt er jetzt am Schluss etwas, das steht übrigens in Matthäus nicht. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jetzt haben wir schon eine Einschränkung. Jetzt sagt die Bibel, du sollst nicht barmherzig sein, wie es deine Frömmigkeit oder dein frommes Gefühl dir eingibt, sondern du hast einen Maßstab. Du musst so barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist. Und jetzt habe ich eine Aufgabe. Jetzt muss ich praktisch, wenn ich die Barmherzigkeit ernst nehme, muss ich hingehen und die gesamte Bibel, nicht das Neue Testament, wenn ich jetzt sagen würde, du sollst barmherzig sein, wie der Herr Jesus barmherzig ist, dann müsste ich das Neue Testament lesen. Aber jetzt sagt er, wie Gott, nämlich der Vater, barmherzig ist, jetzt muss ich die ganze Bibel lesen und untersuchen, wann ist Gott barmherzig und wann ist er nicht barmherzig. Und natürlich, vor allem auch im Neuen Testament, wie der Herr Jesus reagiert. Er ist ja die Offenbarung des dreimal heiligen Gottes im Neuen Bund. Und jetzt ist es interessant. Guckt her. Johannes 8. Ist interessant, dass das bei den Lesarten weggelassen wurde. Da kommt die Ehebrecherin. Sie wurde ergriffen im Ehebruch. Und jetzt hätte man Mann und Frau bringen müssen und hätte beide nach mosaischem Gesetz zu Tode steinigen müssen. Das wäre ein Normalfall gewesen. Interessant ist, sie bringen nur die Frau. Der Mann bringt sie nicht. Also war eine Lumperei im Gange. Der Mann hat sie laufen lassen und die Frau hätte sie gesteinigt. Und das ist ja interessant. Da geht der Herr Jesus hin. Er, der das mosaische Gesetz perfekt erfüllt hat. Jetzt ist die Frage, ist er jetzt barmherzig oder nicht? Der tut was Gigantisches. Er geht in die Hocke und schreibt auf den Boden. Das steht in Jeremia 17, Vers 13. Das heißt, er hat die Namen der Pharisäer in den Boden geschrieben. Und dann sagt die Bibel, die haben ja gesehen, was er tut. Die haben gewusst, was er macht. Die haben Jeremia 17 gekannt. Das heißt, sie gingen einer nach dem anderen von seinem Gewissen überführt hinaus. jetzt ist sie allein. Ist er jetzt barmherzig oder sagt, du hast Ehebruch begangen, du musst sterben. Er sagt zu ihm, hat dich niemand verdammt? Die sind ja alle weg. Und dann sagt sie nein, dann sagt er, dann verdamme ich dich auch nicht, aber geh hin und sündige hinfort nicht mehr. 2. Mose 34, Vers 6, der Schuld vergibt. Also sie muss Buße tun und dann ist sie gerettet. Da siehst du, wie der Herr barmherzig ist. Als er in Jerusalem einzieht, fromme Stadt, frommer Tempel. Wisst ihr, da kommen die heiligen Gefühle. Er geht hin und das müssen wir einfach etwas sehen. Die Leute mussten im Endeffekt Opfertiere kaufen. Die mussten etwas tun. Und da waren jetzt die Wechsler. Das wäre, ich sage mal so, die heutigen Bankiers. Und der Jesus sieht, dass da eine Lumperei läuft, der sieht ja ins Herz. Der geht hin, gnadenlos, wirft denen das Geld um. Ihr müsst euch das einfach vorstellen. Stell dir vor, machen wir es mal so, der Martin, der Axel und ich haben jeder einen Tisch mit Geld vor uns. Wir sind Wechsler. Und jetzt kommt jemand wie der Jesus und wirft die 3 Tische um. Weiß man jetzt noch, wem welches Geld gehört hat, das jetzt alles vom Boden rumläuft? Wisst ihr, das war für die Leute eine Provokation ohne Ende. Er hat dann einfach alles umgeschmissen, er ist alles rumgelegen. Er hat 3 Geißel genommen, die aus dem Tempel rauspeitscht. Die konnte nicht einmal ihr Geld aufheben. Wisst ihr, trotzdem frommer Tempel, wenn die zurückgekommen sind, war nicht mehr viel von dem Geld da, das garantiere ich euch. So ist der Mensch. Wisst ihr, aber ihr versteht das Problem. Einmal der Ehebrecherin gegenüber schon vollkommen barmherzig. Und letztendlich, und sagt zu ihrer Sünde, geh hinfort nicht mehr. Er sieht, dass sie bereit ist, ein bußfertiges Herz zu haben. Aber die Pharisäer, denen er nachher sagt in Matthäus 23, weh euch. Zu denen ist er knallhart und zu den Wechslern ist er knallhart. Er ist zu denen alle knallhart. Und jetzt kommen wir zum Problem. Jetzt muss ich biblisch untersuchen, wo wäre der Herr Jesus, wo wäre der Vater im Himmel im Alten Testament, wo wäre Gott letztendlich barmherzig und wo nicht. Also kann ich die Frage, wo ich, wann, wie, wo barmherzig sein soll, auf die Schnelle nicht beantworten. Die Bibel sagt bloß, glückselig, wenn du barmherzig bist, wie der Vater barmherzig ist. Ist ja, jetzt wird es natürlich schwierig. Das Grundproblem ist, wenn du einen harten Charakter hast, hast du mit dem kein Problem. Du denkst dann eher rational und gehst immer eher davon aus, der ist nicht sauber und lehnst alles ab. Ich bin eher ein Typ, wo er denkt, der ist arm, jetzt muss ich ihm helfen. Bis ich dann merke, dass das nicht funktioniert, dann wurde ich genauso hart. Aber das ist das Problem, versteht ihr? Aber bis es soweit ist, bin ich unendlich gutmütig und das ist falsch. Mein alter Chef hat einmal bei meinem 25-jährigen Jubiläum, das war der Bereichsleiter, hat er Rede gehalten und hat das gesagt, also ich habe es ja schon mal erzählt, aber das war für mich einfach wichtig. Er sagt, mein Kaufmann hat nur einen Fehler. Und dann waren alle gespannt, welcher. Das ist ja im Bankgeschäft nicht ganz einfach. Welchen Fehler hast du, wenn du zum Beispiel beim Kredit nicht sauber bist, wenn du nicht korrekt genug bist? Also gibt es Fehler, die sind tödlich. Dann sagt er nur einen Satz. Er sagt, er ist zu gutmütig. Wisst ihr, das ist ein Problem. Bei der Barmherzigkeit. Jetzt, was machst du? Weißt du, du hast manchmal Vorstellungen, du willst jemand was Gutes tun, du gibst jemand eine Goldschnittbibel und denkst, dann liest er sie und hat eine Freude dran, der wirft sie ins Eck rein. Weißt du? Es gibt einfach keine Möglichkeit, mit meinem Grundcharakter zu entscheiden, was barmherzig ist und was nicht barmherzig ist. Aber es ist ein gefährliches Gebiet, weil im Jakobus 2,13 sagt die Bibel, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Also sagt die Bibel, Barmherzigkeit ist gefährlich. Ist euch das klar? Mitleid ist gefährlich. Wenn ich nicht barmherzig bin und nicht mitleidig, ziehe ich das Gericht Gottes auf mich. Wenn ich aber übertrieben barmherzig bin und übertrieben mitleidig und weich bin und soft bin, dann kann es sein, dann pfusche ich Gottes Handwerk bezüglich 2. Mose 34, Vers 7. Dass ich Gott in seinem Handeln sogar zum Hindernis werde. Und von daher, ich sage es einmal vorsichtig, es ist klar, ich muss im Prinzip, und nicht nur, wenn ich das Problem habe, habe ich keine Zeit. Wenn ich jetzt merke, jetzt sollte ich barmherzig sein, bei mir ist es oft so, ich muss Barmherzigkeit entscheiden, oft zwischen Tür und Angel oder irgendwo im Gang, wo jetzt sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen. Da hast du keine Zeit zum Nachdenken. Das heißt, ich muss also als Gläubiger prophylaktisch, wie beim Zahnarzt, vorher untersuchen, soll ich barmherzig sein oder nicht. Das heißt, ich muss lernen, ich muss die Bibel lesen und sagen, Herr, zeig mir, wie ich mit meinem Charakter barmherzig sein soll. Das muss zum Dauergebet sein. Und zwar aus dem Grund, nur so kann ich dann die Bibel verstehen. Merkt ihr etwas, wenn jemand sagt, ich sage, du musst dauernd Bibel lesen, dann sagt jemand zu mir, hey, ich habe die doch schon gelesen, ich weiß doch alles, das geht's nicht, sondern du liest dauernd die Bibel, um diese biblische Anweisungen Gottes zu realisieren, um selber geprägt zu werden. Also muss ich die Bibel lesen. Zum Beispiel, es gibt ein Kapitel, das ist gigantisch, Richter 10. Richter 10 ist so, Israel sündigt. Gott verwarnt sie, ist ihnen völlig egal. Sie geht über alles drüber, was Gott sagt. Dann schickt er das Gericht knallhart. Und wo das Gericht knallhart kommt, dann brechen sie zusammen und schreit und fleht, sei barmherzig, gib uns Gnade. Gott sagt nein. Ihr hättet es haben können, ihr wolltet es nicht, jetzt kriegt ihr es auch nicht. Dann macht sie etwas. Sie geht hin, sagt, wir bitten dich, dass du barmherzig zu uns bist, aber wir wissen, wir haben kein Recht. Du kannst mit uns machen, was du willst. Aber egal, ob du uns hilfst oder nicht, wir dienen jetzt dir. Und dann schmeißt sie die Götze raus. Und dann sagt die Bibel, dann dreht Gott und hilft ihnen. Macht ihr da etwas? Es kann auch dynamisch sein. Es kann sein, Gott bringt dich in eine Situation, da musst du zuerst hart sein und dann fängt der andere an zu drehen und dann darfst du weich sein. Aber nochmals, wer von uns will behaupten, dass er das Niveau hat, das von sich aus zu entscheiden? Entschuldigung, ich habe es nicht. Ich glaube nicht, dass ein normaler Mensch das so im Griff hat. Wisst ihr, da spielt ja dein Charakter eine Rolle, deine Situation. Jetzt kommt noch die Industrie. Da gibt es noch einen Gegner, der heißt Teufel. Und der Teufel schießt dir feurige Pfeile und versucht dich zu reizen. Wisst ihr, das gehört ja einmal dazu. Du bist ja nicht immer neutraler Raum, sondern der Teufel versucht deinen Charakter zu missbrauchen, die Situation zu missbrauchen. Du hast ja dauernd diesen Kampf. Diesen Kampf können wir nur gewinnen, wenn wir tatsächlich geistlich, und das ist ein ganz zentraler Punkt, 100% lernet, wo ist Gott barmherzig, wo ist er nicht barmherzig. Und vor allem, ich sage es mal ungeschützt, zu wem ist er wann, wie, wo barmherzig. Das ist nicht ganz einfach. Aber dazu muss ich Bibel lesen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bete, jetzt komme ich neu am Jahresanfang dazu, die Bibel durchzulesen, und dann sage ich, Herr, ich kann mir ja mit Bleistift den Deckel reinschreiben, Rand. Jetzt will ich die Barmherzigkeit untersuchen. Einfach sage, Herr, zeig mir, wo du barmherzig bist, dass ich es verstehe. Und dann kommt langsam, aber sicher kommt der Verständnis. Weil die Bibel geht nämlich weiter und sagt in Epheser 4, 32, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wisst ihr, das ist ein Problem. Er sagt hier, du sollst freundlich sein, sollst barmherzig sein und sollst vergeben, weil der Herr dir auch vergeben hat. Was passiert, wenn du nicht freundlich bist oder dir jemand gegenüber nicht freundlich ist? Wenn du erwartest, dass man barmherzig ist und er ist dir gegenüber nicht barmherzig oder der andere erwartet von mir Barmherzigkeit und ich bin nicht barmherzig, wisst ihr, das passiert. Darum sagt die Bibel, dann muss man vergeben. Das heißt, das ist der Irrgedanke. Ich hatte den auch am Anfang meines Glaubenslebens. Ich bin jetzt 43 Jahre gläubig. Wisst ihr, ich habe am Anfang geglaubt, im Rahmen der Gemeinde, wo lauter Gläubige sind, da läuft immer alles bestens. Das ist alles ideal, das sind alle gläubig, das sind alle wiedergeboren, die haben alle der Heilige Geist, die sind alle vom Blut Jesu gewaschen, wiedergeboren, wirklich sind im Geiste wandelt und da ist alles bestens. Dann kam die Stunde, wo ich gelernt habe, das war für mich nicht einfach, dass teilweise meine Kollegen, die nicht gläubig waren, Anführungszeichen, besser, sprich geistlicher gehandelt haben, wie in der Gemeinde. Ich meine, was machst du jetzt? Wisst ihr, oder du sagst, ich brauche Barmherzigkeit, ich brauche Hilfe, jetzt müsst ihr Mitleid mit mir haben. Das interessiert niemand, was machst du jetzt? Du kannst bloß alles machen, du kannst nur vergeben und du musst immer gucken. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Du kannst immer nur gucken, dass du richtig reagierst. Wenn der andere dir gegenüber falsch reagiert, dann gibt es bloß eine Möglichkeit. Buße, Vergebung. Aber es gibt keinen Perfektionismus. Ich möchte es auch betonen. Wir können hier auf dieser Erde nicht perfekt lernen, wie man barmherzig, wie man mitleidig ist, ohne einen Fehler. Das geht nicht. Also wenn ich jetzt nach Stuttgart gehe und ich gehe in eine Großstadt und laufe durch die Stadt und es sitzen 20 Bettler da. Also manchmal ist schon vorgekommen, da ich zu Beate gesagt, dem gebe ich nichts. Gesichtsausdruck. Haltung. Und da war eine Frau da und ich denke, naja, bei der kennt es echt sein. Ich sage, komm, der gebe ich was. Wisst ihr, ich kann dir nie sagen, wie ich reagiere. Ich kann da 20 Mal durchlaufen und niemand nur das Geringste geben. Ich kann aber durchlaufen und kann 5 Leute etwas geben. Ich weiß es nicht. Wisst ihr, das ist aber ein kleines Problem. Barmherzigkeit wird ganz schwierig, auch innerhalb der Gemeinde, wenn du jetzt siehst, was sollst du tun? Wem musst du barmherzig sein? Wem musst du helfen? Und wo ist Lumperei? Wisst ihr, ich sehe nicht in die Herzen wie der Herr Jesus. Also muss ich zum Herrn gehen. Man kann natürlich jetzt das abkürzen und sagen, Herr, in dem Fall soll ich sein oder nicht. Das mache ich auch. Aber grundsätzlich ist einfach wichtig, bei schnellen Entscheidungen, dass man lernt, wie ist Gott barmherzig und wie ist er nicht barmherzig. Weil die Bibel sagt ja in Hebräer 4, 14 bis 16, dass der Herr Jesus, das ist jetzt wichtig, Mitleid hat, Vers 15 Mitte, mit unseren Schwachheiten. Wisst ihr, gefährlich wird's, wenn ich Mitleid habe mit einem anderen, wegen einer Schwachheit, die ich selber habe, die aber nicht in Ordnung ist. Das ist mein Gefährdetsten. Du bist hier selber schwach, du weißt aber, dass es nicht in Ordnung ist, du musst hier hart sein. Jetzt kommt ein anderer, hat genau die Schwäche. Und dann ist in die Gefahr beim Charakter, dass du einfach dem gegenüber dann auch weich bist. Weil du sagst ja dann, wenn du hart bist, dann kommt der Teufel und sagt zu dir, du bist ein Heuchler. Zu dem bist du hart und du selber bist da nicht sauber. Wieso, so läuft das? Aber das ist trotzdem richtig, in dem Fall hart zu sein. Dann muss ich sagen, hart, vergib mir, wo ich hier selber nicht hart genug oder nicht sauber genug bin und hilf mir, korrekt zu sein, aber ich muss demjenigen gegenüber so sein, wie du es willst. Merkt ihr, wie gefährlich das ist? Das ist alles kitzliges Gebiet. Das ist wie wenn du über eine Eisfläche läufst, wo du nie weißt, wenn du einbrichst. Ich halte diese Glückseligpreisung für eine der gefährlichsten, die es überhaupt gibt für uns Gläubige. Und zwar, weil sie fordert von uns ein ungeheures geistliches Verständnis und auch ein Wissen und gleichzeitig, und das ist genauso wichtig, dass man hingeht und im Endeffekt, und das ist der wichtigste Punkt, nicht von seinem Charakter ausgeht, sondern sagt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was machst du jetzt, wenn du es nicht rauskriegst? Ist mir auch schon passiert, wenn du es nicht rauskriegst. Es gibt eine ganz einfache Regel. Ich war mal in der Seelsorge bei meinem Mann, zu dem ich heute nicht mehr in die Seelsorge gehen würde. Das ist eine Verführung. Aber was er mir damals geraten hat, das war gar nicht dumm. Ich hatte hier einen Punkt, da war ich vollkommen sensibel und habe überempfindlich reagiert und hat er mir eine Frage gestellt. Die war schon peinlich. Er hat zu mir gesagt, ist deine Frau an dem Punkt normal? Damit hat er ja gesagt, du bist nicht normal, gell? Das musst du ja zuerst mal wegstecken. Dann habe ich gesagt, ja, die reagiert hier völlig unempfindlich. Und dann sagt er, dann machst du Folgendes, du fragst jetzt einfach an dem Punkt deine Frau. Boah, Versteht ihr? Da geht der Stolz runter. Jetzt musst du deine Frau fragen, weil du hier ein Wackelpeter bist. Gell? Wisst ihr? Aber solche Mittel musst du anwenden. Im Zweifel musst du, wenn du keine Entscheidung fällen kannst, du kannst es nicht erkennen vor Gott, dann fragst du jemanden, den du ernst nimmst, geistlich. Deine Frau, dein Mann oder einen der Brüder oder einen der Ältesten, fragst du einfach, wie würdest du hier handeln? Das kann dann sein, du kriegst die richtige Antwort. Es kann auch sein, du musst einen Fehler machen, weil Gott auch will, dass du einen Fehler machst. Er erzieht uns ja. Manchmal lässt er dich auch einen Fehler machen. Also wir dürfen hier auch Fehler machen. Weil Matthäus 6, 14 sagt, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Das heißt, das Wichtigste bei dem Ganzen ist, du musst bereit sein, selber die Vergebung anzunehmen, wenn du einen Fehler gemacht hast. Und du musst bereit sein, einem anderen zu vergeben, wenn er einen Fehler gemacht hat. Das kann man sagen. Ja, das ist ja schon wieder gutmütig. Was machst du jetzt, wenn jemand dir gegenüber einen Fehler macht und nicht um Vergebung bittet? Musst du ihm dann vergeben? Das kommt drauf an. Also die Bibel hat zwei Möglichkeiten. Wisst ihr, grundsätzlich darfst du keine Bitterkeit haben, aber ich sage es mal vorsichtig. Hier sagt die Bibel, du musst im Prinzip vergeben, im Sinne von, das darf für dich kein Problem sein, es muss weg sein vor dir. 2. Chroniker 30, 9. Jetzt kommen wir nochmal ins Alte Testament, wegen dieser ganzen Sache. Chronika ist eine Fundgrube für solche Dinge. Denn wenn ihr zum Herrn umkehrt, so werden eure Brüder und eure Kinder Barmherzigkeit finden vor denen, die sie gefangen halten, sodass sie wieder in dieses Land zurückkehren können. Denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig und er wird das Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr zu ihm umkehrt. Das heißt, die Bibel sagt, Gott wird nicht nur mir Barmherzigkeit geben. Wieso manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal bist du doch darauf angewiesen, dass du Barmherzigkeit bekommst. Du bittest jemand von der Obrigkeit, dir ist irgendwas passiert. Könnte man hier nicht barmherzig sein? Jetzt kommt es darauf an, ob der dir barmherzig sein will. Und die Bibel sagt, wenn du Buße tust, wenn du mit Gott in Ordnung bist und dein Leben in Ordnung bist, dann wirst du vor den Menschen Barmherzigkeit finden. Und dann plötzlich lassen sie dir was durch, was sie dir normal nicht durchgelassen hätten. Wenn du aber falsch hart bist, wo du barmherzig sein sollst, dann wirst du eventuell genau an dem Punkt keine Barmherzigkeit bekommen. Von daher hat das auch mit dem zu tun, was ich selber kriege. Und es ist eine ganz wichtige Stelle, weil sie sagt ja einmal, du sollst barmherzig sein, das zweite Mal sagt sie, du wirst Barmherzigkeit bekommen. Also wir haben hier ein Wechselspiel und das ist für das natürliche Leben einfach ein wichtiger Punkt. Nehemia 9,17 sagt, sie weigerten sich zu hören, gedachten nicht an deine Wunder, die du an ihnen getan hattest, sondern wurden halsstarrig, gaben sich selbst ein Oberhaupt, um in ihrer Widerspenstigkeit in die Knechtheit zurückzukehren. Aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig, von großer Güte und hast sie nicht verlassen. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Wenn Gott immer nur uns gegenüber barmherzig wäre, wenn wir richtig barmherzig sind, dann würden wir nicht oft Barmherzigkeit bekommen. Das ist das Schöne, dass Gott uns gegenüber Barmherzigkeit ist, wenn wir es nötig haben. Und dass der Jesus wirklich Mitleid mit unseren Schwachheiten hat. Aber trotzdem ist es ein ganz wichtiger Punkt. Mir geht es jetzt darum, keinen Perfektionismus aufzubauen, dass man jetzt plötzlich sagt, nur wenn ich ganz perfekt auch das, die Barmherzigkeit erkenne, wird Gott mir gegenüber barmherzig sein. Ist nicht so. Sondern er ist mir gegenüber auch barmherzig, selbst wenn ich hier Fehler mache. Also da kann ich voll drauf vertrauen, wenn ich an ihn appelliere, dann hilft er. Lest Richter 10 in Ruhe. Das ist ein gigantisches Kapitel. Psalm 112, 4. Den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis, der Gnädige, Barmherzige und Gerechte. Wohl dem, der barmherzig ist und leid, er wird sein Recht behaupten im Gericht. Also, ich war mal dabei, da war ich junger Gläubiger. Das sind Leute, damals neu in Deutschland eingewandert, war jetzt schon eine Zeit hier, musste ein Auto kaufen und die Bank hat gesagt, du brauchst eine Bürgschaft. Das war früher so, ist heute nicht mehr so. Und dann sind sie zum Gemeindeleiter gekommen und haben gesagt, zu Deutsch, wir haben eine Situation, wir haben eine Not, kannst du uns helfen? Kannst du uns eine Bürgschaft geben? Er ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, guck her, weil er hat gewusst, dass ich auf der Bank bin. Er hat gesagt, guck her, ich mach's nicht aus dem und dem Grund. Dann hat er mir die Bibelstelle aus dem Sprüche gezeigt, wo ganz klar steht, du sollst keine Bürgschaft für einen anderen nehmen. Du kannst ihm das Geld geben, du kannst ihm leihen, aber du darfst ihm keine Bürgschaft unterschreiben. Dann hat er den Leuten die Bürgschaft verweigert, dann waren sie natürlich beleidigt. Warum ist das so? Das ist rechtlich, das ist, dass Gott das Recht besser kennt wie wir. Wenn du beim Kredit mit unterschreibst und es kommt zu einer Pleite, dann ist vorbei. Wenn du aber gebürgt hast, eine Bürgschaft überdauert auch eine Pleite. Die ist hinterher im Hals. Bürgschaft ist das gefährlichste, vor allem eine Selbstschuldenbürgschaft, das es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Darum sagt die Bibel, du darfst keine Bürgschaft annehmen als Gläubiger. Also darfst niemand das unterschreiben und hier, dann gib ihm lieber das Geld und unterschreib beim Kredit mit. Das ist ungefährlicher, wie das du bürgst. Gell, und das ist halt jetzt die Frage, war das jetzt richtig, was der Mann gemacht hat? Ja, das war richtig, die Bürgschaft zu verweigern. Aber, jetzt kommen wir wieder zur Barmherzigkeit. Das sind zwei Seiten. Er hätte jetzt auf jeden Fall alles tun müssen, dass er den Gläubigen trotzdem hilft. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Richtig barmherzig ist gewesen, ihren Wunsch abzulehnen, aber ihnen in ihrer Not zu helfen, war trotzdem richtig. Jetzt kommt die Kunst, das ist eine Kunst. Jetzt hätte er zum Beispiel hingehen können und sagen können, was kauft er denn für ein Auto? Dann hätte er gucken können, ob es beim anderen Autohaus, wie die waren ja nicht fit auf dem Sektor, ob es dort so einen Kredit gibt ohne Bürgschaft. Oder im Endeffekt, ob sie Gebrauchtes kaufen könnten. Oder wenn er das Geld gehabt hätte und Freiheit, hätte er ihnen es leihen können. Er hätte die Bank spielen können. 1000 Möglichkeiten. Aber ihr merkt wieder, wie kitzlig das ist. Es kann sein, ein Teil ist so, dass man hart sein muss und der zweite Teil muss man weich sein. Es hätte auch sein können, guckt, es gibt Leute, die kaufen Autos wie andere Hemden. Wenn jetzt so jemand zu mir kommen würde und sagt, kannst du mir helfen, ich will das Auto wechseln, würde ich sagen, fällt mir nicht mal ein. 1000 Jahre nicht. Jetzt kommt jemand, der braucht das Auto, weil er ohne das Auto nicht zur Arbeitsstelle fahren kann. Dem würde ich helfen. Wisst ihr? Da kommt eine dritte Komponente, der gesunde Menschenverstand kommt auch noch dazu. Wisst ihr? Geistliches Verständnis, der gesunde Menschenverstand und im Zweifelsfall einfach die Leitung von Gott, was soll ich tun? Oh. Sagen wir ehrlich, hätte der geglaubt, dass Barmherzigkeit so schwierig ist? Was denkst du heute? Du denkst, jetzt bist du halt barmherzig, jetzt bist du lieb. So einfach ist es nicht. Gell? Römer 15, 9. Dass aber die Heiden Gott loben sollten um der Barmherzigkeit willen. Das heißt, wir sollen Gott anbeten für die Barmherzigkeit. Das ist was Wunderbares, weil Gott hat das Problem wie wir nicht. Er ist uns gegenüber immer richtig barmherzig. Aber wenn wir jetzt falsch barmherzig sind, wer war denn falsch barmherzig? Altes Testament, das, jetzt lernen wir es wieder. Wisst ihr, die Israelis haben zum Beispiel, wenn Gott den Bann verhängt hat, gibt Stelle, da haben sie den Bann nicht vollzogen. Sie haben das, was ihnen wertlos war, das haben sie gebannt und das, was sie wollten, was ihnen gefallen hat, das haben sie letztendlich behalten. Sie haben dann heidnische Frauen genommen, sie haben die besten Opfertiere genommen. Wisst ihr, und da waren sie, vielleicht war es Mitleid, vielleicht war es Gier, das weißt du nicht, aber du musst einfach gucken, es gibt einfach die Regel, zuerst einmal lernen, was Gott will, wie ich barmherzig bin, und dann von dem aus, ausgehend, ganz nüchtern, sachlich, im Zweifelsfall gucken, einfach das vor Gott bewegen, kann ich hier einen Punkt, muss ich einen Punkt hart sein, am anderen weich, wie würde Gott handeln in dem Punkt? Im Zweifelsfall wirklich ein dritter fragen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, den hat einmal der Christ lieb und Wilhelm Busch gegeben. Er hat ihm gesagt, wenn du zu keiner Entscheidung kommst, dann mach gar nichts. Ist gar nicht dumm. Wenn du zu keiner Entscheidung kommen kannst, tu nichts. Joel 2,13. Die Barmherzigkeit ist etwas, das an und für sich vielschichtig ist, viel vielschichtiger als man glaubt. Da sagt die Bibel: Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider, kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade, und das Übel reut ihn. Wisst ihr, jetzt haben wir hier ein Beispiel, wo die Bibel einfach sagt, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wir können auch lernen, wie Gott barmherzig ist, wo er uns gegenüber barmherzig ist. Wisst ihr, ich sage es euch ganz ehrlich, wir haben zurzeit Druck, wie wir, glaube ich, noch nie hatten, seit ich gläubig bin. Das ist nicht normal, das ist alles verrückt. Wisst ihr, manchmal schreie ich zum Herrn und sage: Herr, das kann doch nicht sein, dass du den Druck jetzt zulässt. Bin ganz offen. Gott sagt: Nein, was machst du jetzt? Also es gibt auch Situationen, wo du in großer Not sein kannst oder sogar belastet sein kannst, wo Gott sagt, du musst das jetzt ertragen. Versteht ihr? Das heißt, ich lerne an dem, wie Gott zu mir barmherzig ist, wie ich zu anderen barmherzig sein soll, dass es auch Fälle gibt, wo ich hart sein muss. Da gibt es wieder Fälle, da bete ich einmal und Gott löst sofort Barmherzigkeit und Hilfe aus, ohne Ende, sodass ich nur fasziniert da stehe und sage, wunderbar. Aber es gibt Fälle, wo er sagt, nein. Merkt ihr? Es gibt keine Regel. Das ist ganz wichtig. Keine Regel. Aber ich kann dann lernen, wo ist Gott zu mir barmherzig? Es ist ja sein Wesen. Er ist gnädig, barmherzig und von großer Güte, ist grundsätzlich bereit zu vergeben. Aber wo ist er zu mir barmherzig oder mitleidig und hilft und wo nicht? Zum Beispiel interessant ist, dass der Jesus Mitleid mit meinen Schwachheiten hat, aber nicht mit meinen Sünden. Merkt euch das? Es ist ein Unterschied, ob ich eine Schwachheit habe oder in Sünde lebe. Das ist ein riesiger Unterschied. Bei Sünde kommt das Gericht, da muss ich Buße tun. Bei der Schwachheit ist halt mein Charakter. Das ist meistens Charakter, Schwachheit. 1. Petrus 1,3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das heißt, es war Barmherzigkeit, Mitleid. Jetzt kommt der Gedanke. Der Herr Jesus sieht, und jetzt können wir entscheiden bei einem Dritten, ob wir barmherzig sein können. Jetzt sieht er, da ist Bedürftigkeit. Er hat gesehen, dass wir in die Hölle fahren, dass wir elende Geschöpfe sind. Und dann war er barmherzig mit uns, hat Mitleid, hat seinen Sohn gegeben und rettet uns. Wenn ich jetzt sehe, dass jemand ihre Not ist, dann kann ich die Not analysieren. Und wenn ich wirklich sage, das ist etwas, wo man helfen muss, dann kann ich auch barmherzig sein. Wisst ihr? 1. Petrus 3,8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt. Und das ist jetzt interessant. Das ist leider im Deutschen so, dass man keine zwei gescheite Worte hat. Eigentlich heißt es, seid alle ähnlich gesinnt. Und damit zeigt er, dass nicht jeder gleich vorgehen kann. Das heißt, es kann sogar sein, dass ich von meinem Charakter her eher vielleicht, ohne mich zu versündigen, weich bin, und andere in der gleichen Sache hart ist, aber auch noch im Spielraum, wo es letztendlich keine Sünde ist. Das heißt, es heißt hier ähnlich gesinnt. Er sagt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, da steht Phileo, also seelisch, barmherzig, also Philadelphia ist, also die Bruderliebe hat schon den seelischen Touch auch. Und da steht Philadelphia, geil praktisch. Voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, ein Segen zu sein. Und jetzt kommt der Grundsatz. Im Rahmen der Gläubigen gehst du ja davon aus, dass die Gläubigen normal reagieren, was auch nicht immer der Fall ist. Aber die Bibel sagt, der Grundsatz ist, dass du also vom Grundsatz her die gleiche Gesinnung haben sollst mit Spielarten. Du sollst mitfühlend sein, du sollst der andere verstehen. Du sollst voll brüderlicher Liebe sein, du sollst barmherzig sein, du sollst gütig sein, das ist ein Grundsatz. Aber es heißt nicht, dass ich alle Grenzen springe. Das kommt wieder zum Problem. Wo ist meine Grenze? Ist schwierig. Ist ungeheuer schwierig, wo die Grenze ist. Wisst ihr, mir geht das manchmal mit dem Kind noch nach, oder geht man nach im Sinne von, dass mir einfach wieder einfällt, also ich habe keine Belastung. Aber weißt du, was würde ich heute machen, wenn derselbe Fall war? Würde ich zu der Frau sagen, wenn Sie nicht bereit sind, dem Herrn zu dienen, fahren Sie und das Kind in die Hölle. Der Dämon hat schon das Kind gepackt. Ist nur eine Frage der Zeit, dann packt er sie auch. Will ich das heute sagen? Damals war es einfach dran, nichts zu sagen. Ihre zu sagen, sind Sie bereit? Wo die Nein sagt, war es erledigt. Schwierig. Wie weit gehe ich in der Barmherzigkeit? Gibt es bei Barmherzigkeit eine Grenze? Kann sein, dass ich einmal helfe, das zweite Mal darf ich nicht mehr helfen, weil Gott Nein sagt. Kann sein, dass ich 20 Mal helfe, das 21. Mal sagt Gott Nein. Wisst ihr, es geht immer aufs Gleiche drauf. Sowohl als auch. Ganz gefährlich. 2. Korinther 2, Vers 6. Für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug, sodass er ihm nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt, damit der Betreffende nicht in übermäßiger Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. Das ist jetzt eine Form von Gemeindezucht. Wisst ihr, ich habe das erlebt bei Gemeindezucht. Da gibt es zwei Arten. Die eine lasset fünf gerade sein, man hat gar keine Gemeindezucht. Und die andere überzieht bei Gemeindezucht. Zum Beispiel, es gibt Gemeinde, wenn du da jetzt zum Beispiel, wenn dir eine Sünde passiert ist, das ist öffentlich geworden, bist unter Gemeindezucht gewesen, hast Buße getan, hast das in Ordnung gebracht, dann wäre der Normalfall, nach meinem biblischen Verständnis, derjenige kommt wieder in die Gemeinde, setzt sich wieder in die Gemeinde rein. Wenn er sich bewährt hat, darf er auch wieder dienen. Da gibt's Leute, je nachdem, was das für eine Sünde ist, die müssen, solange sie leben, in der letzten Reihe sitzen. Also die setzt mir die letzte Reihe und sagt, guck, das ist einer, der mal hier gefallen ist und der muss das jetzt büßen. Da dagegen wendet sich der Paulus und sagt, das ist nicht die Barmherzigkeit, die Gott will. Es ist auch so, dass wenn du siehst, dass jemand Buße getan hat, musst du ihm helfen, dass er wieder rauskommt. Wisst ihr, wenn nämlich jemand sensibel ist, hat einen Fehler begangen und du bist nicht bereit, ihm zu vergeben, nicht bereit, ihm zu helfen, die Leute zerbrechen dem. Das kommt wieder auf den Charakter an. Es hat wieder cholerische Charakter, dem ist das völlig egal, ob du ihm vergibst oder nicht. Wisst ihr? Also von daher ist ein kitzliges Gebiet. Jesaja 63, 7. Das ist ja immer das Thema Israel. Wir sehen ja dem, wie Gott mit Israel umgeht, wie er auch letztendlich mit uns umgeht und was er von uns erwartet. Da heißt, ich will an die Gnadenerweisungen des Herrn gedenken, an die Ruhmestaten des Herrn, wie er sich gebührt nach allem, was der Herr an uns getan hat. Und dem vielen Guten, das er dem Haus Israel erwiesen hat, nach seiner Barmherzigkeit und der Fülle seiner Gnadenerweisungen, da er sprach, sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht untreu sein werden. Und so wurde er ihr Retter. Also Israel ist ein großes Beispiel. Und dass er mich jetzt richtig versteht. Es ist im Zweifelsfall immer besser, großzügig zu sein, als anders. Aber wir müssen aufpassen, dass man keine Grenze überschreitet und nicht die Leute zur Lumperei noch anreizt. Gell? Das ist auch schwierig, da muss man auch vorsichtig sein. Wisst ihr, und manchmal ist es einfach so, dass man dann in eine Haltung kommt, die hatte ich auch mal, die habe ich mit vielen, vielen Kämpfen dann ablegen dürfen, aber ich habe sie bis heute noch nicht hundertprozentig so, wie ich es will. Ich habe mal eher den Trend gehabt, dass ich nichts sage. Ich habe dann lernen müssen, was zu sagen. Ich bin der Mensch gewesen, der nie was gesagt hat. Ich war immer lieb. Außer es ist eine Sünde gewesen, wo die Bibel ganz klar gesagt hat, jetzt. Da bin ich auch hingestanden, schon früher. Aber wenn so ein Grenzfall war, ich war hier weich. Und ich habe dann lernen müssen, es geht nicht. Weil du hilfst zur Lumperei. Und da sind Leute gekommen und die haben unkorrekt gehandelt. Dann habe ich gelernt, hinstehen zu müssen und zu sagen, nein. Die wolltet vorhin von mir Barmherzigkeit, die wolltet von mir Liebe, die wolltet von mir Mitleid, die wolltet, dass ich ihnen helfe. Ich habe gesagt, nein, ich helfe euch nicht. Ihr seid untreu, ich helfe euch nicht. Warum soll ich helfen, wenn ihr untreu seid? Ich mache euch mal ein Beispiel. Da kommt der Bruder zu mir und sagt, er will jetzt zum Beispiel beim Brotbrecher, will er eine besondere Brotsorte. er kann für sein gewisser Herr das nur ertragen, wenn eine bestimmte Brotsorte da ist. Es gibt, jetzt kommt aber der Bruder, alle 10 Wochen einmal ins Brot bringen. Soll jetzt barmherzig sein mit seiner Schwäche? Nö. Versteht ihr? Wenn der jeden Sonntag da sitzt, dann überlege ich mir, jetzt muss der kämpfen. Dann überlege ich mir, ist das uns andere egal, was wir für eine Brotsorte haben? Ja, mir ist das völlig egal. Ich könnte auch Matzen, wo knackt, nehmen. Ich habe schon oft gedacht, wir reißen das Brot, wir brechen es nicht. Gell? Also in Israel hat es halt gebrochen, weil es Matzen waren, hat es knackt. Dann wäre ich großzügig. Aber versteht ihr, da ist Untreue und dann kommen Sachen, ja, ich bin ein Schwacher, du musst mir helfen. Naja, alle 10 Mal, Entschuldigung. Das ist jetzt ein typisches Beispiel, wo die Grenze ist. Klagelieder 3, 22. Gnadenbeweise des Herrn sind es, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Ist er? Da redet die Bibel von den Gnadenerweisen. Aber sie sagt jetzt zum Beispiel, Vers 39, B-Teil, es hätte sich wahrlich ein jeder über seine Sünde zu beklagen. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Manchmal musst du sagen zu Leuten, ja, ich bin bereit, dir zu helfen, aber du musst an dem und dem Punkt musst du Buße tun und musst dich verändern. Da musst du etwas tun. Wisst ihr, das ist genauso Barmherzigkeit und das ist genauso die Liebe Gottes, wenn du Leute sagst, es geht nicht. Fertig. Wisst ihr? Wir hatten einmal massiv der Wunsch, da ist das Leute auf den Nerv gegangen, dass wir das Brotbrechen hier unten machen und dann hoch müssen. Die haben dann Druck gemacht, dass wir es oben machen mit alle zusammen. Das geht nicht. Da muss ich dann sagen, ich kann euch gegenüber nicht barmherzig sein, weil dann wäre ich andere gegenüber unbarmherzig. Wisst ihr, wenn ich jetzt da oben das Abendmahl mache, ohne Abtrennung, und es kommen Fremde, und es sind schon Leute gekommen, wo ich gewusst habe, wenn derjenige noch im Abendmahlskelch greift, springe ich auf und reiße ihm aus der Hand. Wir hatten mal einen praktizierenden Anthroposophen, der immer zum Abendmahl gekommen ist, aber hat es zum Glück nie genommen. Dann habe ich oben das Problem, jetzt macht es jemand, da muss ich zudem unbarmherzig sein, muss er blamieren vor allem Leute und reiße ihm den Kelch oder das Brot weg. Wissen, das ist doch das kleinere Übel, dass jetzt jemand einen Anstoß nimmt, dass man jetzt halt von unten nach oben geht. Das ist kleine Riebel. Ihr merkt, nicht jede Not von einem Mensch ist würdig, dass man barmherzig ist. Auch nicht, was die Gläubigen sagen. Es kann auch sein, dass jemand sagt, ich habe mit meinem Gewissen Problem. Manche Gläubige muss sagen, dann hast du mit deinem Gewissen halt Problem. Entschuldigung. Wisst ihr, jetzt ein Beispiel, ich habe Gemeinde, denn hat ein Prediger, ich könnte euch den Namen sagen, ein berühmter Mann, eingeredet, dass der Abendmahlskelch unhygienisch ist. Jetzt sage ich dir aus lauter Barmherzigkeit, dass niemand mein Virus bekommt oder meine Grippebakterie, man hat die Schnapsgläsle. Ja, Entschuldigung. Das Bibel ist so daneben, da muss ich sagen, dann darfst du halt das Mahl nicht nehmen, wenn du Angst hast. Entschuldigung, das ist nicht dein Problem. Also ich muss nicht barmherzig sein, ich muss biblische Dinge auf den Kopf stellen, nur dass alle zufrieden sind. Das sind so Dinge, wo selbst wenn ein anderer sagt, ich habe Gewissensprobleme, muss ich sagen, ist mir egal. Das ist was ganz anderes, wenn jemand sagt, ich kann keinen Wein trinken, weil ich Alkoholiker war, ich will Traubensaft, sei okay, du kriegst Traubensaft. Das ist was anderes. Es ist ja immer gut, ehrlich zu sein. Mich treibt was um. Wir haben früher ein Kelch gehabt. Wir haben ein Brot, das brechen wir auseinander, lasst rum. Wir haben früher ein Kelch gehabt. Jetzt haben wir 2 Kelche. Das kam, weil ein Bruder gesagt hat, ihm ist eine Not, dass so lang geht. Naja, wenn du bloß ein Kelch hast, geht es noch länger. Gell? Und unser Abendmahl ist ja sowieso schon ein bisschen auffällig für lang gehen. Jetzt kommt das Problem. Es geht mir nicht aus dem Kopf. Der Bruder ist schon lange beim Herrn. Weil im Griechischen steht ex autu, aus diesem. Es geht mir nicht aus dem Kopf, ob es nicht richtig wäre, doch wieder bloß ein Kelch zu nehmen. Versteht ihr? Bin ich denn unbarmherzig, dass es noch länger geht? Das sind so Fragen, wo ich möchte nur, dass es praktisch wird, dass ihr seht. Weil ich kriege manchmal ein schlechtes Gewissen, sage ich ganz offen, aber ich kann es trotzdem nehmen, wenn ich 2 Kelche sehe. Oder ein schlechtes Gewissen, zumindest kommt das Bedenken, ist richtig. Wieso? Manchmal musst du auch was ertragen. Also, wo kein Angst hat, der bleibt vorläufig. Römer 12, 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wisst ihr, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Die Bibel sagt, es ist die Barmherzigkeit Gottes, dass du dich hingibst, dass du nicht denkst wie die Welt, sondern dass du dich vor Gott verändern lässt. Und das ist jetzt eine Grundregel, die ich jedem, der von mir Barmherzigkeit will, sagen kann. Ich kann jedem sagen, der eine Not hat, ich kann ihn zum Beispiel fragen, du, der Herr hilft dir und ich bin ja auch bereit, dir zu helfen, aber ist es klar, dass du dich zuerst ihm hingeben musst? Ist es klar, dass du nicht denken darfst wie diese Welt? Ist es klar, dass du dich verändern lassen musst? Dann bin ich auch bereit, dir zu helfen. Wisst ihr, jetzt kommt halt die Umkehrsache. Zum Beispiel, wenn ich im Endeffekt Barmherzigkeit erwarte und sie nicht bekomme, ist mir auch schon passiert. Was machst du denn? Dann sagt die Bibel, dann musst du vergeben. Wisst ihr, weil, Entschuldigung, habe ich immer barmherzig gehandelt? Habt ihr immer barmherzig gehandelt? Und zwar richtig barmherzig, nicht so wie ihr denkt, sondern wie Gott es wollte. Im Preisgericht Christi wird es interessant, das darf der Glaube. Im Preisgericht wird unsere eigene Vorstellung auf die Vorstellung Gottes treffen. Und dann wird es sein wie im Hiob, dann werden wir auf 1000 Fragen nicht einmal eine einzige Antwort haben. Wisst ihr, wenn manche sagen, oh, Hauptsache gerettet, und das Preisgericht ist ja nur zum Feststellen. Ich weiß nicht, ob das Preisgericht so harmlos ist. Wenn du glaubst, du hast Gott gedient und plötzlich kommt das Feuergericht und am Schluss kommst du gerade nur in den Himmel wie durch Feuer hindurch. Und da kommt ein anderer, den du verachtet hast, wo du denkst, na, was ist denn das für einer? Und der geht mit 5 Kronen aus dem Thronsaal raus. Wisst ihr? Also, da muss man vorsichtig sein. Also nochmals, wir haben 2 Probleme. Da, wo ich barmherzig bin und da, wo ich Barmherzigkeit erwarte. Jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt. Darf ich überall Barmherzigkeit erwarten? Nein, aber dort, wo die Bibel es sagt, da darf ich es erwarten. Wisst ihr, und da ist vielleicht sogar, und da bin ich leider schwach, da ist vielleicht sogar richtig, manchmal jemand zu ermahnen und sagen, tu's. Ich glaube, das ist immer zu lieb. 2. Timotheus 1,16. Und zwar, der Herr erweise dem Haus dem Onesiphorus Barmherzigkeit, weil er mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt hat. Das kommt ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt hast du jemanden, der barmherzig gehandelt hat, der gut gehandelt hat, geistlich gehandelt hat, jetzt kommt er in Nöten. Dann können wir auch bitten und können beten und sagen, Herr, jetzt gib dem auch Barmherzigkeit. Wisst ihr, das ist auch eine Frage dafür, bitte. Manchmal kannst du ja nichts machen. Jetzt sagt jemand zum Beispiel eine schlimme Krankheit, der kann was machen. Nein, du kannst aber sagen, Herr, erbarm dich demjenigen, gib ihm Kraft, er hat viele geholfen, gib ihm Kraft, gib ihm Gnade. Wisst ihr, wir dürfen auch Gott um Barmherzigkeit anflehen für andere, wo wir keine Barmherzigkeit geben können, weil wir keine Möglichkeit haben. Dann dürfen wir Gott bitten, dass er barmherzig ist. Gell, Matthäus 6, da ist wieder das gleiche Wort Barmherzigkeit bei den Almosen. Da sagt er ganz einfach, ich soll keusch handeln und soll so vorgehen, auch wenn ich barmherzig bin oder Mitleid habe und jemand helfe, dann soll ich so machen, dass die Linke nicht weiß, was die Rechte tut. Es ist ein keusches Gebiet. Geil. Wisst ihr warum? Das ist ganz einfach. Jetzt habe ich von Gott her Gewissheit, ich soll jemand helfen und bin zu dem barmherzig und helfe ihm. Aber ich habe von Gott her nur den Auftrag für ihn. 3 Reihen weiter sitzt jemand, der braucht auch Hilfe. Da habe ich keinen Auftrag. Wenn das jetzt publik wird, und dann sagt der andere, was ist der Karl Hermann für ein krummer Mensch? Dem hilft er mir nicht. Merkt ihr etwas? Das ist eine keusche Sache, Geist. Apostelgeschichte 10,2. Da kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt, dass Gott nämlich hier etwas hat, das eine Rolle spielt bei dieser Barmherzigkeit. Da haben wir in Caesarea der Cornelius, einen Hauptmann von der italischen Schar. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viel Almosen, viel Barmherzigkeit, viel Mitleid. Da steht das Wort. und betete ohne Unterlass zu Gott. Vers 4. Ab dem zweiten Abschnitt. Er sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, sodass er ihre gedacht hat. Das heißt, deine Barmherzigkeit, deine Mildtätigkeit. Das heißt, Gott sieht es. Wisst ihr, wenn wir uns bemühen, barmherzig zu sein, wie Gottes will, nämlich richtig barmherzig, dann wird Gott letztendlich uns barmherzig sein. Wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Von daher ist die Glückseligpreisung eindeutig. Wenn du richtig barmherzig bist, wird Gott dir Barmherzigkeit geben. Wisst ihr, das ist auch die Frage. Manchmal kommen Leute zu mir oder ich bin dann so jemand hart. Ich muss manchmal entscheiden, bin ich hier hart oder bin ich weich? Das ist für mich eine ganz schwere Entscheidung, weil ich kriege in der Regel eher ein schlechtes Gewissen. Jetzt bin ich zu jemand hart und was mir schon geholfen hat, jetzt bin ich zu jemand hart, der etwas tut, wo 20 dann Ärger der Wege haben. Dann habe ich mir einfach angewöhnt und sage, soll ich einem barmherzig sein und dafür durch die eine Barmherzigkeit bekommen 20 andere eine Situation, die für sie ganz schwierig ist und wo sie Ärger haben. Wegen einem? Und ich habe jetzt gelernt und sage, dann ärgere ich lieber einen als 20. Wisst ihr, das ist natürlich jetzt gesunder Menschenverstand. Aber du musst einfach auch lernen, hier nach einem gesunden Menschenverstand zu gehen. Jakobus 3,17, weil, jetzt kommen wir zu einem ganz gefährlichen Ecke der Barmherzigkeit. Und zwar, die Bibel sagt, dass es hier zwei Quellen gibt, zwei Elemente. Die Weisheit von oben ist erstens rein, friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Das heißt, die Bibel sagt, die Weisheit von oben, wer ist die Weisheit? 1. Korinther 1,30, der Herr Jesus. Und er sagt, wenn du vom Herr Jesus, von seiner Weisheit geprägt wirst, dann wirst du die richtige geistliche Haltung haben und wirst auch so barmherzig sei, wie Gottes will, und du wirst sogar voll Barmherzigkeit sein. Es wird funktionieren. Er sagt, wenn das nicht der Fall ist, ab Vers 14, dann sagt er, dann kommst du in eine Weisheit, wo Neid, Selbstsucht, ich sag so, einfach Dinge sind, die gerade das Gegenteil sind. Und dann sagt er klipp und klar, die Weisheit ist nicht von oben, sondern ist eine irdische, seelische, dämonische. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Aufgrund von meiner Herzenshaltung wird entschieden werden, ob ich unter geistlichem Einfluss bin oder unter Finsternis. Das heißt, die Finsternis wird versuchen, mein oder dein Charakter auszunutzen, um zum Beispiel jemanden noch in seiner Sünde zu bestärken oder um hart zu sein. Wisst ihr, ich sage es nochmal, das Grundproblem bei dem, was der Jesus uns hier sagt, ist ganz einfach. Wie, zu wem, wann, in welcher Situation, generell, ich sage so, 20% weich, 80% hart, 80% weich, 20% hart. Merkt ihr, wer will das entscheiden? Also wenn ich jetzt behaupten würde, ich kann das, würde ich euch anlügen, ich kann das nicht. Das ist ein riesen Problem für einen Gläubigen. Und von daher kann ich nur eins sagen, Lukas 6, 36, seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist. Wir müssen lernen, barmherzig zu sein. Also wenn ich jetzt die Glückseligpreisung lese, wo der Jesus sagt, du bist zu beneiden, wenn du zu den Barmherzigen gehörst, denn dann wirst du die Barmherzigkeit erlangen, die richtig ist, wisst ihr, nicht die ich will. Wisst ihr, der Mensch ist doch so, dass er immer Mitleid will, immer barmherzig. Du kannst die Leute mit Mitleid totschlagen, versteht ihr? Du kannst die ganze Zeit Mitleid fordern und die totschlagen. Das kann sogar berechtigt sein teilweise. Aber die Frage ist, ist das die Barmherzigkeit, die Gott will, ist das Mitleid, das er will? Wo soll ich das herkriegen? Wo soll ich das unterscheiden? Wisst ihr, von daher, wenn ich das sehe, dann muss ich mir jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ich das heute Abend mit euch durchnehme, muss ich sagen, Karl Hermann, bist du in der Lage, 100% zu entscheiden, wo würde Gott barmherzig sein und wo nicht? Ich muss sagen, nö. Habe ich das immer beim Bibellesen im Hinterkopf? Nein. Also, was heißt das für mich? Wisst ihr, die Frage ist, ob es gut ist, was ich mache. Ich klebe in meine Bibel immer vorne Leder rein. Kunstleder. Aber man kann auch den Deckel lassen, dann kann man hier nämlich reinschreiben. Ich muss dann auf Blätter draufschreiben, kann dann reinschreiben, barmherzig. Und dann kann man morgens, wenn man Bibel aufschlägt, guckt man immer in den Deckel rein. Also man kann zum Beispiel reinschreiben, barmherzig. Dann kann man reinschreiben, Paulus als Vorbild, 1. Korinther 11, 1. Da kann man reinschreiben, was tut Gott? Da kann man reinschreiben, was muss ich tun? Also so ein paar, dass man einfach sich bewusst ist beim Bibellesen. Herr, zeig mir, wie ich barmherzig sein soll. Zeig mir, was ich tun soll. Zeig mir, was du tust. Zeig mir, wenn ich zum Beispiel Lehrbriefe lese, wie hat der Paulus gehandelt. Wisst ihr, dann wird das Bibellesen privater. Und dann kriegen wir langsam etwas Aufbaut. Man sagt ja bei manchen Medikamenten, es gibt so einen Bodensatz. Ein Spiegel nennt man das. Das heißt, da ist dann etwas da, das im Zweifelsfall wirkt, selbst wenn man dort Medikamente wegnimmt. Jetzt bist du in einer Situation, wo du nicht weißt, was du tun sollst, wenn du den Bodensatz hast. Dann kann Gott durch deinen gesunden Menschenverstand und durch das Wirken des Heiligen Geistes dir das perfekt nahebringen. Warum wird Gott zum Beispiel mir manchmal nicht helfen bei der Barmherzigkeit, wenn ich bete? Ich sage es mal vorsichtig. Vielleicht geht es wie bei dem Prediger. Der hat immer gesagt, der Herr macht's, der Herr macht's, der Herr macht's und hat sich nie vorbereitet. Eines Tages stand er vorne auf der Kanzel und hat er die Stimme Gottes vernommen. Einfach innerlich war der Eindruck da, hat Gott nur einen Satz zu ihm gesagt, du warst faul. Und dann ist halt nichts gekommen. Wisst ihr. Vielleicht muss Gott uns manchmal Fehler machen lassen, dass wir endlich anfangen, Gott ernst zu nehmen und in der Schrift zu suchen, wie ist nämlich Gott barmherzig. Also mal ehrlich, wenn ihr das Lukas 6, 36 lest, also brauchen wir jetzt gar nicht reden, ich gehe jetzt einmal von mir aus. Und ich lese das, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Habt ihr jemals überlegt, wie Gott barmherzig ist? Ehrlich. Ich habe das jahrelang überlesen und denke, naja, du bist barmherzig, wie Gott barmherzig ist. Aber wie Gott barmherzig ist, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Bin ich erst Jahre danach gekommen. Wisst ihr, von daher haben wir es ganz einfach. Der Herr Jesus sagt praktisch in unserer Seligpreisung, glückselig, die Barmherzigen, die ihr Wesen haben, das barmherzig ist. Sie werden nämlich Barmherzigkeit erlangen. Wenn man jetzt alle Bibelstellen liest, dann ist ganz klar, die so barmherzig sind, wie Gott selber barmherzig ist. Die so barmherzig sind, wie Gott es will. Jetzt drehe ich es rum, weil ich will ja auch Barmherzigkeit, ich will ja auch Mitleid, ich will ja auch, dass Gott mir hilft. Und jetzt sagt er nämlich klipp und klar, du darfst auch nur das erwarten, was Gott bereit ist zu geben. Das steht hier. Und wenn du willst, dass Gott, das haben wir ja gesehen, er sagt, wenn du bei mir Buße tust, dann löse ich aus, dass du von anderen Barmherzigkeit bekommst, selbst für deine Gegner, die dich ins Gefängnis werfen. Dann muss ich sagen, dann ist das Wichtigste, was ich tue, dass ich mit Gott in Ordnung bin, dass der Jesus mein Herz beherrscht. Und wenn das stimmt, dann werde ich die Barmherzigkeit von Gott kriegen, wo ich erwarte. Gibt es etwas Schöneres und Gefährliches wie Barmherzigkeit? Ich muss ehrlich sagen, für die Seligpreisung halte ich es für das Gefährlichste. Ganz ehrlich. Ohne Frage. Also haben wir viel Arbeit. Ich möchte beten. Ja, Jesus, du bist so treu, indem du uns in der Bergpredigt auch ganz klar zeigst, dass wir barmherzig sein sollen, dass es unser Wesen sein soll. Und du bist bereit, uns dann auch die Barmherzigkeit zu geben, die wir benötigen. Die Barmherzigkeit, die du uns direkt gibst, aber auch die Barmherzigkeit, das Mitleid, das du uns über Menschen gibst. Aber du sagst auch ganz klar im Lukas 6, 36, und das ist genauso wichtig, wir sollen so barmherzig sein, wie der Vater im Himmel barmherzig ist. Also nicht einfach weich oder hart oder so, wie unser Charakter es ist, sondern so, wie du es willst. Gib uns Gnade, dass wir verstehen. Du weißt, wo jeder von uns steht. Du weißt, wo jeder innerlich hier angesiedelt ist. Gib uns einfach Gnade, dass wir durch deine vollkommene Erlösung auch hier unser Charakter überwinden dürfen und dass wir geistlich richtig reagieren können, dass wir so barmherzig sein können, wie du es willst. Gib uns einfach Gnade. Dafür danke ich dir. Amen.